Wir sind in dieser Predigtreihe von der Marriage Week, Ehe. Und ich finde es sehr, sehr mutig und stark von Markus, dass er in diese ganze Thematik, wie man die Ehe pflegen kann, wie man an der Ehe arbeiten kann, wie man die Ehe stärken kann, ein Thema reinpflanzt, wenn es nicht gelingt, wenn Träume zerbrechen. Diese Reihe mit so einem Input zu ergänzen, das zeugt von Mut und meiner Meinung nach auch von einer ganz wichtigen Erkenntnis. Jetzt sage ich einen Satz, über den fange ich erst seit einigen Monaten oder Jahren an, drüber nachzudenken, und ich vermute, ich werde bis an mein Lebensende darüber nachdenken, und dass ich es nicht alleine machen muss, teile ich das mit euch. Ich glaube, den christlichen Glauben versteht man nur, wenn man nicht zu schnell bei der Aussage von Jesus ist, es ist vollbracht am Kreuz. Wir gehen meiner Meinung nach manchmal zu schnell über die Aussage hinweg, die Jesus vorher sagte: mein Gott, warum hast du mich verlassen? In diesem Spannungsfeld von es ist vollbracht, boah, wenn wir beten, wenn wir glauben, dann ist alles möglich, und das ist so. Und auf der anderen Seite, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In diese Gottverlassenheit, in diese Gottesferne, in dieses Leid, in diese Kälte, in diesem Spannungsfeld sich zu bewegen, ist wohl die Herausforderung des christlichen Glaubens. Und Markus, Kompliment, dass du dieses Thema einbaust. Das zeigt mir, dass du diesen Wahrheiten nicht ausweichst. Das Leben wäre ja so schön, wenn es einfach immer so gelänge, wenn all das, was wir uns vornehmen, klappt. Und ist leider nicht immer so. In dem Input, wenn Träume zerbrechen, da geht es Sonja und mir nicht darum, jetzt eine theologische Abhandlung zu machen über all die Scheidungsbibelstellen, die es in der Bibel gibt. Das ist immer wieder ein Thema. Das wäre sicher auch spannend, darüber mal nachzudenken. Ich glaube, dass es dort auch einige grundlegende Missverständnisse gibt, wenn es um diese Bibelstellen geht. Wir möchten eigentlich darauf hinzielen in unserem Input, wie ist Gottes Perspektive auf die Momente, wenn das Leben nicht gelingt, wenn die Ehe nicht gelingt, wenn wir von einer Trennung oder von einer Scheidung betroffen sind. In aller Kürze möchte ich festhalten, dass die Trennung und Scheidung immer schwerwiegende Folgen hat. Es ist immer mit viel Schmerz, mit Tränen, mit Schuld verbunden. Und es ist nie Gottes ideale Absicht, und doch geschieht es. Es war nicht Gottes Absicht, dass wir krank werden, und doch werden wir krank. Es war nicht Gottes Absicht, dass wir sterben, und doch sterben wir. Und dieses Spannungsfeld, da müssen wir uns orientieren können. Die Bibel lässt Scheidung zu im Sinn eines Notrechts. Und jetzt ist es wichtig, dass wir daraus nicht ein Grundrecht ableiten. Warum lässt Gott das zu? Weil Gott immer das Leben im Sinn hat. Und dort, wo Dinge anfangen, das Leben zu zerstören, das kann auch in einer Ehe passieren. Da gibt es Geschichten, da könnte ich jetzt, oder könnten wir den ganzen Morgen und den ganzen Nachmittag erzählen. Das ist haarsträubend, da kräuseln eigentlich sämtliche Fußnägel, was es in Ehen gibt, an lebenszerstörerischen Verhaltensmustern. Das ist unglaublich. Und Gott wollte nicht, dass Menschen in solchen Lebensumständen zugrunde gehen, und hat im Sinne eines Notrechts auch diese Möglichkeit geschaffen, dass eine Ehe aufgelöst wird, und Gott gibt auch dann wieder eine Hoffnung und eine Zukunft. Ich möchte einleiten mit ein paar Gedanken, wie Gott das Scheitern sieht und wie wir auch mit Scheitern, mit Zerbruch, mit den Momenten, wo Träume zerbrechen, umgehen können. Und wir werden dann da und dort auch ein paar persönliche Sachen einfließen lassen. Es reicht natürlich ein Morgen längst nicht aus. Wenn ihr mehr darüber nachhören wollt, über diese Thematik, Sonja und ich, wir sind immer wieder im Radio, Radio Maria. Da haben wir verschiedene Interviews im Zusammenhang mit dieser Thematik gegeben. Es folgen auch noch mindestens ein weiteres. Wenn ihr da auf Radio Maria geht und mal unsere Namen eingebt, dann findet ihr all diese Interviews, die dort schon vorhanden sind. Am besten fangen wir an bei Adam und Eva. Ist immer gut. Ich möchte auf eine Geschichte ganz kurz eingehen. Übrigens ist auch Jesus zurückgegangen zu Adam und Eva, als er auf die Thematik Scheidung angesprochen wurde. Ist sehr spannend. Die Geschichte des Sündenfalls ist die bekannteste Geschichte in der Bibel, interessanterweise. Gerade gestern sah ich ein Quiz im Fernsehen, noch ein Teil von einem Quiz, wo es um Zitate aus der Bibel ging. Und all die, habt ihr es auch gesehen, Adam und Eva und der Apfel, das wussten alle. Aber andere Geschichten sind ja nicht so gut bekannt. Die Geschichte des Sündenfalls wird in wenigen Sätzen beschrieben. Das ist eigentlich die erste große Geschichte des Scheiterns in der Bibel. Ich möchte jetzt nicht auf die ganze Thematik eingehen, sondern eigentlich etwas Statistik mit euch bewältigen. Ein Meisterwerk der Erzählkunst. Wenn ich jetzt euch die Aufgabe geben würde, ihr müsstet die Geschichte des Sündenfalls oder wie das Böse in die Welt kam, in einem Aufsatz schreiben. Ich lehne mich weit aus dem Fenster, wenn ich sage, ich behaupte, niemand von euch würde es schaffen, das so kurz abzuhandeln, wie es in der Bibel steht. 10 bis 15 Sätze, ich kann es euch auch ganz genau sagen, nach Luther 163 Worte, 697 Zeichen. Spannend ist, dass 624 Zeichen, das sind 89,5% von dieser Geschichte, drehen sich um die Vorerzählung. Da war der Garten, da war der Baum, da kam die Schlange und so weiter und so fort. Und 73 Zeichen oder 21 Wörter betreffen die Tat. Die Frau nahm, sie aß, sie gab es Adam. 10,5%. Warum langweile ich euch jetzt hier mit solchen Statistiken? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir etwas verstehen. Gott hat immer eine umfassende Perspektive auf das, was im Leben geschieht und auch das, was im Leben nicht gelingt. Wir Menschen neigen dazu, das umzudrehen. Wir sind sehr tatorientiert. Wir kommen sehr schnell zu einem Urteil. Oh, die Frau Müller ist ausgezogen. Hast du schon gehört? Warum und wieso? Ist für uns nicht relevant, interessiert uns auch gar nicht, weil wir haben unser Urteil ja schon getroffen. Gott ist anders. Gott sieht hier die ganze Geschichte. 90% Vorgeschichte, warum es zu etwas kam, das dann kam. Und das ist gerade im Fall von Trennung und Scheidung sehr wichtig zu beachten. Sonst ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir falsch darauf reagieren und dass wir in unsere Schubladen Menschen reinstecken, die gar nicht in die Schublade reingehören. Die Geschichte endet dann mit den Konsequenzen der Tat. Sie nahmen von der Frucht, sie aßen und plötzlich merken sie, wir sind nackt. Das waren sie vorher auch schon. Da hat sich nichts dran geändert an den äußeren Umständen. Und das zeigt mir etwas, wo wir heute oft erleben, gerade wenn Menschen wenn Träume zerbrechen, wenn Menschen in schwierige Lebenssituationen kommen, man fühlt sich sehr nackt. Die Scham, bloßgestellt, zu sein. Zu sehen, dass andere mit dem Finger auf einen zeigen, die Angst. Wie geht das Leben weiter? Das greift unheimlich schnell nach dem eigenen Herzen, nach den eigenen Emotionen. Und genau das ist das, was Adam und Eva dort erlebten, dieses Bloßgestelltsein, diese Scham, dieses Nacktsein und die Angst. Das geht immer miteinander her. Im Jahr 2014 ist meine erste Ehe so stark in Schieflage geraten, dass es zur Trennung geführt hat und knapp 2 Jahre später dann zur Scheidung. Ich habe eigentlich schon, bevor wir geheiratet haben, meine erste Frau und ich, gewisse Problembereiche und Charaktereigenschaften bemerkt, wo ich dachte, das könnte schwierig werden, aber ich war sehr jung. Wir haben extrem schnell geheiratet und hatte dann auch nicht den Mut, als mir diese Dinge auffielen, zu sagen, hey, da würde ich gerne mal näher hinschauen. Das ist mir nicht ganz wohl dabei. So nach dem Motto, ja, es wird schon, irgendwie geht das schon. Mit viel gutem Willen schaffen wir das miteinander. Das ging irgendwie, aber das wurde dann relativ schnell schwer, vor allem als die Kinder kamen. Wir haben 3 Kinder, 3 wunderbare Kinder, hat sich das dann sehr verstärkt, was ich gemerkt habe. Und man hat ja selber auch dann Verhaltensmuster, die nicht geeignet sind, dann die Situation besser zu machen. Und so war es eigentlich für mich ein langer und schwieriger Weg mit Aufs und Ab, mit immer wieder Eheberatungen und dem Aufrappeln, wir versuchen es noch einmal. Und wurde aber innerlich immer müder, mir ging immer mehr die Kraft aus, bis ich dann sehr starke gesundheitliche und psychische Probleme bekam und merkte, ich muss diese Situation angehen. Wie auch immer, entweder dass sie besser wird oder dass es sonst irgendeine Lösung gibt, weil ich habe gemerkt, so schaffe ich nicht nochmal 10 Jahre. Und das führte dann eben in diesem Zeitraum, den ich gerade genannt habe, zu einer weiteren Runde an Eheberatung, wo wir dann gemeinsam miteinander und auch mit der Beraterin zum Schluss kamen, dass es keine Zukunft gibt für unsere Ehe und wir dann die Trennung eingeleitet haben. Das war für mich gefühlsmäßig unheimlich schwierig. Nach 22 Jahren Ehe dem Scheitern ins Auge zu sehen. Als Christ lässt man sich doch nicht scheiden. Dass ich Pastor einer großen Gemeinde war, hat es nicht einfacher gemacht. Im Fokus der Öffentlichkeit zu versagen und die entsprechenden Reaktionen zu spüren, das war für mich gefühlsmäßig sehr belastend. Was ich am schwierigsten fand, war, dass unsere 3 Kinder davon betroffen waren. Die gar nichts dafür konnten. In dieser Geschichte von Adam und Eva begegnet Gott den Menschen in so viel Gnade und so viel Barmherzigkeit. Sie versuchen noch so ein bisschen selber sich mit Blättern Röcke zu basteln, dass sie nicht so beschämt voreinander dastehen müssen. Und Gott schafft eine ganz andere Lösung. Er macht ihnen Kleider. Er opfert ein Tier und macht aus diesem Tierfell Kleider für den Menschen. Er bedeckt die Scham. Das ist das, was Gott immer tut. Er bedeckt die Scham. Er stellt die Würde des Menschen wieder her. Natürlich, Schuld hat Konsequenzen, Aber Gott ist nicht der, der darauf rumreitet, sondern Gott ist der, der Lösungen anbietet. Ich möchte zu einer anderen Geschichte ins Neue Testament springen. Ich gebe jetzt eigentlich noch viele Geschichten, die eigentlich genau diese Tatsache wiedergeben. Ich möchte nur mich auf diese eine konzentrieren und dann Sonja übergeben. Jesus wird plötzlich mit einer Situation konfrontiert, dass religiösen Menschen seiner Zeit eine Frau zu ihm bringen, die sie in flagranti auf frischer Tat im Ehebruch ertappt haben. Die Gesetzeslage, die war völlig klar. Da gab es eigentlich gar nichts zu diskutieren. Das Alte Testament sagt, wer die Ehe bricht, muss sterben, Tod durch Steinigung. Und das war das, was diese religiösen Menschen jetzt erwarteten. Das war vielleicht insgeheim ihre Hoffnung, das Recht wiederherstellen. Und jetzt muss man da aber mal ein Exempel statuieren, sonst reißt das da noch ein. Ein Verhaltensmuster, das auch in heutigen Gemeinden relativ häufig vorkommt. Und da wird diese Frau zu Jesus gebracht. Was mich immer wundert, ist, wo der Mann ist. Weil der muss ja, wenn es Ehebruch war, muss ja irgendwann ein Mann irgendwo noch da gewesen sein. Aber keine Ahnung, vielleicht steckte der mit den Anklägern und einer Decke. Der taucht jedenfalls nicht auf, sondern nur diese Frau. Und da wird diese Frau vor Jesus gebracht. Und genau mit dieser Aussage, Jesus, das Gesetz sagt, wer die Ehe bricht, muss sterben. Was sagst du? Was sehr spannend ist, und das ist ein Zeichen von geistlicher Reife, ist, dass Jesus erstmal gar nichts sagt. Wer schnell redet, hat die Chance, daneben zu liegen. Jesus sagt erstmal gar nichts, der schreibt auf den Sand. Und wir alle würden gerne wissen, was er geschrieben hat, wir wissen es nicht. Er schreibt auf den Sand. Und dann sagt Jesus, ist okay, also gut, machen wir es so. Tod durch Steinigung steht im Gesetz. Jetzt folgendes Prozedere. Der, der ohne Schuld ist, darf den ersten Stein werfen. Wenigstens hatten die religiösen Männer so viel Ehrlichkeit, sich einzugestehen, also ich bin auch nicht so ganz ohne Schuld. Ich habe nicht das Recht zu werfen. Und einer nach dem anderen lässt den Stein fallen, den er schon in der Hand hatte und geht seines Weges. Es gab nur eine Person in dieser ganzen Runde, die das Recht gehabt hätte zu werfen. Eine Person ohne Schuld. Jesus Christus. Und er hat darauf verzichtet. Und er fragt die Frau, wo sind all die Leute, die dich jetzt da umbringen wollten, die dich verurteilt haben? Die Frau sagt, es sind alle weg. Und Jesus sagt, ist niemand mehr, der dich verurteilt? Nein, Herr. Ich verurteile dich auch nicht. Genau das gleiche Muster wie bei Adam und Eva. Gott ist nicht der, der urteilt. Gott ist der, der die Schuldfrage klärt, weil Jesus für unsere Schuld starb. Der die Scham dieser Frau bedeckt, mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Und der ihr dann einen Weg zeigt zu einem Leben, das sie sich wahrscheinlich immer gewünscht hat. Geh fort und sündige nicht mehr. Und dieses Verhalten von Jesus ist die Grundlage für eine neue Perspektive, für eine Hoffnung und eine Zukunft, wie Jesus sie uns gibt. Dass meine Geschichte mit meiner Trennung und Scheidung nicht ein Ende gefunden hat, dass Gottes Berufung mit meinem Plan nicht zu Ende ist, das muss ich erstmal anfangen zu glauben. Diese Gnade und Barmherzigkeit muss ich erstmal lernen anzunehmen, und ich möchte mich bei dir, Markus und Katrin, bedanken. Für dieses Zuhause. Für eine zweite Chance. Und ich möchte Gott danken für eine erstklassige zweite Frau, der ich jetzt das Wort geben möchte.
Ich steige gerade ein bisschen zu meiner Geschichte. Ich bin als älteste Tochter in einer Missionars- und Pastorenfamilie aufgewachsen. Und ich war sehr darauf bedacht, als ältestes Kind, so hat man so ein bisschen Verantwortungsgefühl, und dann waren meine Eltern auch sehr gute und schöne Beispiele in meinem Leben. Ich wollte so leben wie sie. Ich wollte alles richtig machen. Im Leben, im Glauben, überhaupt. Ich wusste ja, ich hatte ja gesehen, wie das geht, wie das läuft. Einfach so weiter, oder? Ich habe ganz als kleines Kind schon mein Leben Jesus gegeben. Ich wollte für ihn leben, ich wollte Missionarin werden und so. Und trotzdem ist meine Ehe gescheitert. Ich habe auch viel so Predigten gehört, wie wir bisher gehört haben. Ich habe gewusst, wie man es macht, und es ist trotzdem passiert. Und das war sehr bitter, sehr, sehr bitter. Da kommt innerlich in einem alles mal so richtig ins Wanken. Und ich wusste auch, wie ich über die Trennungen und Scheidungen gedacht hatte, die ich so miterlebt habe in meinem Umfeld, in der Gemeinde besonders. Von den anderen, von der Welt denkt man, okay, gut, die wissen es nicht besser, die können es nicht anders. Aber in der Gemeinde und gerade ein paar Monate vor meiner eigenen Trennung wurde meine beste Freundin von ihrem Mann verlassen. Und ich kann mich so gut erinnern, ich habe das gehört, ich saß bei uns auf dem Sofa und dachte, der ist einfach nicht gehorsam. So einfach. Und ein paar Monate später. Und wo es dann zur Trennung kam und später zur Scheidung, habe ich so damit gekämpft. Was denkt jetzt Gott? Was denkt jetzt Gott auch über mich? Kann er mit mir überhaupt noch irgendwas anfangen? Wer bin ich noch überhaupt? Ich war mir nicht sicher. Ich hatte im Kopf, er hasst Scheidung, wo bleibe ich dann in dem Ganzen? Hasst er mich auch? Und deshalb möchte ich mit euch diese Geschichte von Hagar anschauen, weil das auch sehr tief zu mir in mein Leben hineingesprochen hat, zu all diesen Fragen, die ich hatte. Was denkt Gott? Wie ist er? Was macht er jetzt mit mir? Und für mich ist diese Geschichte von Hagar ein super Beispiel, wie Gott mit unserem, mit menschlichen Scheitern, mit meinem Scheitern umgeht, was er dann mit mir macht, was er über mich denkt und so weiter. Hagar, das war eine Sklavin aus Ägypten, die Abraham und Sarah, die waren ja mal in Ägypten, haben sie die wahrscheinlich mitgenommen von dort, und die wurde dann so völlig wider Willen ein Teil einer Patchwork-Familie. Das gibt es also schon ganz lang. Und eigentlich in dieser Geschichte geht es um das Scheitern von allen Beteiligten. Abraham, Sarah, Hagar, alle bauen irgendwo Mist und machen nicht das, was sie eigentlich sollten. Aber vor allem diese Geschichte von der Hagar hat mich sehr berührt, wie Gott ganz konkret und persönlich mit ihr umgegangen ist. Und wir sehen, wie Gott überhaupt auf die ganze Situation reagiert. Wir sehen, was er sagt und auch nicht sagt und was er dann schlussendlich daraus macht. Und ich fasse die Vorgeschichte mal ein bisschen zusammen. Gott hat Abraham verheißen, ich mache dich zu einem großen Volk. Und das hat er ihm ein paar Mal gesagt. Und dann 10 Jahre später war noch kein Kind da. Noch kein großes Volk, noch gar nichts. Sie waren immer noch zu zweit. Und Sarah, die Frau von Abraham, denkt, komm, das dauert ein bisschen lang. Abraham soll mit meiner Sklavin schlafen, die haben ein Kind, das ist dann unser Kind, Problem gelöst. Dann kommt das Ganze mal ein bisschen ins Rollen, wenn schon Gott nichts macht. Abraham war einverstanden. Und ich lese jetzt, was da steht in 1. Mose 16, Abvers 4. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarah. Da machte Sarah Abraham einen Vorwurf. Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie doch dir zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Abraham entgegnete ihr, sie ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarah hart mit ihr umsprang, lief Hagar fort. Das sind genau 3 Verse in der Bibel, ist also auch nicht wahnsinnig lang. Und diese paar Verse, die bringen Gottes Plan völlig durcheinander. Es ist nichts mehr so, wie es sein sollte. Alles kreuz und quer. Ein Vorschlag, eine Tat, Konsequenzen, alles, boom. Und im Prinzip, in diesen 3 Versen, scheitert jeder. Alle 3 Beteiligten scheitern. Sarah und Abraham scheitern in ihrem Glauben. Sie nehmen die Sache einfach mal selbst in die Hand. Wir haben lang genug gewartet, jetzt machen wir mal. Sarah scheitert in ihrer Haltung gegenüber Hagar und Abraham. Plötzlich sind alle anderen schuld. Das war zwar ihr Vorschlag, aber nein, was habt ihr jetzt draus gemacht? Das ist ja, geht nicht. Und dann soll Gott sich auch noch einmischen und Partei ergreifen. Und Hagar, das fängt schon ganz unglücklich an mit ihr, oder? Als Sklavin ist ihr Leben schon von Anfang an irgendwie ein Scheitern. Ich meine, wer wächst auf und sagt, Sklavin, das will ich mal werden? Das wäre doch cool, oder? Nein, das war irgendwie, sie ist Sklavin, sie hatte gar kein Mitspracherecht, gar keine Selbstbestimmung, gar nichts. Es ist schon von vornherein schlecht, oder? Aber sie scheitert dann auch noch in ihrer Haltung gegenüber Sarah. Kaum ist sie schwanger. Oh, ich bin schwanger und die andere nicht. und sie verachtet Sarah. Sarah geht hart mit dir um, das verstehen wir, und Hagar haut ab in die Wüste. Und an dieser Stelle hätte ich vielleicht als Gott gesagt, puh, jetzt hat sich alles von allein gelöst, super, wieder mal Glück gehabt. Jetzt sind wir Hagar los, das ungeborene Kind ist auch irgendwo in der Wüste, Jetzt können wir einfach den Plan weitermachen, so wie ich ihn eigentlich gedacht habe. Jetzt sind wieder Abraham und Sarah. Okay, super. Jetzt können wir wieder. Jetzt hängt auch Abraham diese peinliche Geschichte nicht an. Das ist auch gerade gut. Und Gott reagiert ganz anders. Im nächsten Vers steht, der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste. Er lässt sie nicht gehen. Denkt nicht einfach, okay, das löst sich jetzt von allein, sondern er läuft ihr nach. Er sucht sie und er findet sie. Und da sehen wir schon, nur schon, dass er das macht. Gott ist nicht beleidigt, er ist nicht enttäuscht, er wirft ihr das auch nicht vor. Es ist, ihr Scheitern ist kein Grund für ihn, sie links liegen zu lassen und nicht mehr zu beachten. Er distanziert sich nicht, er geht ihr nach, ganz absichtlich. Und er spricht zu ihr und er sagt, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Gott sucht das Gespräch mit ihr, er redet zu ihr. Wer von uns kann schon sagen, dass Gott so laut, hörbar mit uns geredet hat? Aber diese Sklavin aus Ägypten, mit der redet Gott. Er gibt ihr Anweisungen, sagt, geh zurück, ordne dich unter. Und er gibt ihr einen Einblick in die Zukunft und in seinen Plan für ihr Leben. Du wirst einen Sohn bekommen. Und mit diesem Sohn bekommt sie auch eine Aufgabe. Gott hat einen Plan, er hat eine Aufgabe für sie. Und Hagar sagt, oder hier steht, da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, Elroi, denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Hagar ist eine der ganz wenigen Leute in der Bibel, die Gott einen Namen geben. Diese Sklavin aus Ägypten. Gott sieht sie, Gott sieht mich. Ich habe ihn gesehen, der mich sieht. Und das hat mich ganz, ganz tief angesprochen. Nach meiner Trennung habe ich einen Tiefpunkt erlebt und Punkt ist natürlich untertrieben. Es waren Tiefjahre, nicht nur ein Punkt, Tiefjahre. Ich hatte Zukunftsängste, Existenzängste. Ich trug die Hauptverantwortung für meine 3 Kinder, die damals 2, 5 und 7 waren. Und das war extrem anstrengend und ich lebte oft ganz fest am Rand meiner Kräfte. Einfach nur schon das Leben zu bewältigen. Ich habe dann angefangen zu arbeiten und dachte, warum arbeite ich überhaupt? Das Leben wäre schon genug zu bewältigen, ohne zu arbeiten. Und dann zu dem ganzen Stress vom Überleben kam einfach die Unsicherheit, was denkt Gott jetzt über das alles? Und die Unsicherheit den Menschen in der Gemeinde gegenüber, das war denen auch so unangenehm. Was machen wir jetzt mit der, die stand da immer im Lotpreis vorne und jetzt ist sie geschieden, dann durfte ich nicht mehr auf der Bühne stehen und dann keiner wusste so richtig, was er mir sagen sollte. Und nach 2 Jahren Paarberatung mit meinem damals noch Mann, haben wir gemerkt, dass wir kommen auf keinen grünen Zweig zusammen. Ich habe immer gesagt, es ist wie wenn wir uns auf verschiedenen Ebenen bewegen und wir treffen gar nie aufeinander, einfach nicht. Habe ich gesagt, das kostet so viel Kraft, ich mag nicht mehr. Und dann habe ich nochmal 2 ganze Jahre gebraucht, um mich durchzuringen, die Scheidung einzureichen, weil ich so unsicher war, ob ich das als Christ überhaupt darf. Und wie Joachim das erwähnt hat, das wäre nochmal ganz ein anderes Thema. Aber schlussendlich habe ich mich entschieden, ich mache das. Es ging irgendwie nicht anders. Und dann war ich wirklich 12 Jahre lang alleinerziehend mit meinen 3 Kindern unterwegs. Und genau da, wo ich dachte, ich habe nichts mehr zu bringen, ich habe nichts vorzuweisen, alles was ich habe, ist ein Scherbenhaufen. Da sagt Gott mir, ich sehe dich, ich habe einen Plan mit dir und ich habe eine Zukunft für dich. Und das sagt Gott heute noch. Er hat mir das ganz stark immer wieder selber gesagt und das sagt er zu uns in unserem Scheitern. Das ist diese Geschichte. Die ist da, damit wir lernen, genau. Auch wenn wir alles falsch machen, sagt Gott, ich sehe dich, ich habe einen Plan mit dir und ich habe eine Zukunft für dich. Du kommst da so schnell nicht raus. Hagar geht zurück, sie bekommt ihren Sohn und ungefähr erst etwa 14 Jahre später wird dann dieser verheißene Sohn, der Isaak, geboren. Und das wäre doch ein super Schluss, oder? Cool. Jetzt leben die da als Patchwork-Familie, jetzt kommt auch der Isaak dazu und jetzt kommt Gottes Plan ins Rollen und jetzt, okay, super. Schöner Schluss. Das wäre schön, aber es war nicht so, weil das Leben nicht so ist und es ist auch bei uns nicht so. Der Teenager Ismael macht sich lustig über den kleinen Isaak und das nervt Sarah grausam. Und sie sagt Abraham, hey, schick die beiden weg, ich mag die nicht mehr sehen. Ja, Patchwork-Familie war schon damals schwierig. Und es ist heute immer noch. Abraham fällt es ganz schwer, die beiden wegzuschicken, aber er tut es, vermutlich dem Frieden zuliebe. Und Hagar landet zum zweiten Mal in der Wüste, diesmal unfreiwillig. Sie irren dort rum, sie finden kein Wasser. Der Ismael mag nicht mehr. Und Hagar merkt, er wird wahrscheinlich sterben, er wird wahrscheinlich verdursten. Und sie erträgt das nicht, sie legt ihn unter einen Busch und entfernt sich etwas, damit sie ihn nicht weinen hören muss, weil es ihr das Herz zerreißt. Und genau da wieder begegnet ihr Gott. Und da steht, 1. Mose 21, aber Gott hörte das Schreien des Jungen. Und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel aus zu, Hagar, was ist mit dir? Hab keine Angst. Gott hat das Weinen deines Sohnes gehört, der dort liegt. Steh auf, nimm den Jungen und halte ihn fest an der Hand, denn ich werde seinen Nachkommen zu einem großen Volk machen. Und ich finde das unglaublich, dass Gott das Schreien des Jungen gehört hat. Er hört unsere Kinder. Gerade für Menschen, die von einer Scheidung betroffen sind, denkt, was haben wir unseren Kindern angetan? Das verfolgt uns, das belastet uns. Wir wünschen uns alles andere als das für unsere Kinder. Und zu hören, Gott hört das Schreien unserer Kinder. Er hört sie, er sieht sie. Das ist ein großer Trost. Er geht auf die Angst von Hagar ein. Er sieht, wie wir uns fühlen, wenn wir schon zum zweiten Mal in der Wüste landen und keine Ahnung haben, wie wir da wieder rauskommen und ob wir überleben werden. Und er gibt ihr Anweisungen und mit diesen Anweisungen bestätigt er ihre Berufung. Komm, nimm den Jungen, sorge für ihn, das ist deine Aufgabe. Das habe ich dir zugedacht. Und er bestätigt diesen Plan auch mit Ismael. Er hat nicht nur mit Isaak einen Plan, er hat sogar mit Ismael einen Plan. Und das ist richtig erstaunlich. Weil der war ja nicht Teil von seinem Plan von Anfang an, denken wir. Das, was wir vermasseln, nimmt Gott und er macht was draus. Und er sagt, ich habe einen Plan, ich bin größer, wie wir gesungen haben. Ich bin größer. Da öffnete Gott Hagar die Augen, sodass sie einen Brunnen entdeckte. Dort füllte sie ihren Wasserschlauch und gab dem Jungen zu trinken. Er gibt ihr, was sie genau dann braucht. Gott hat auch mich immer versorgt. Nie 5 Jahre im Voraus. Aber das, was ich an dem Tag brauchte, die Kraft für den Tag, das Geld für die Rechnungen, was ich dann gebraucht habe, das hat Gott mir gegeben. Und er hat Hagar befähigt, Schwache zu retten. Sie hat das Wasser gefunden, sie hat es ihrem Sohn gegeben. Das zeigt mir, dass alles, was wir erleben, Gott gebrauchen kann und wird, wenn wir es zulassen. Kein Schmerz, kein Scheitern ist bei ihm verloren. Alle Dinge dienen zum Besten. Das gilt für uns als Gescheiterte und für unsere Kinder. Und dann noch ein kurzer Gedanke zu den Kindern. Da steht 1. Mose 21, Gott war mit dem Jungen. Er wuchs in der Wüste heran und wurde ein ausgezeichneter Bogenschütze. Klar, Das wünschen wir uns, dass unsere Kinder Vater und Mutter haben, eine intakte Familie und so aufwachsen. Der Ismail hatte das dann nicht. Das war sowieso schwierig, diese Patchwork-Situation. Und danach hat er gar keinen Vater mehr gehabt. Aber da steht nicht, dass er ein Bogenschütze wurde und sich dann mit Jagen über Wasser gehalten hat. Oder? Er hat überlebt, weil er mit dem Bogen schießen konnte. Es stand, er wurde ein ausgezeichneter Bogenschütze. Später steht, seine Söhne, seine 12 Söhne hat er übrigens, wurden 12 Fürsten. Und aus ihm wurde ein großes Volk, nämlich den Arabern. Das war Gottes Plan mit ihm. Das hat er ihm vorausgesagt. Das macht Gott aus unserem Scheitern. Er macht was Großes. Er hat eine Idee. Und ein paar Gedanken so zum Abschluss. Wir scheitern alle auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Dass eine Ehe scheitert, ist einfach sehr, sehr sichtbar für sehr viele Leute und betrifft dann auch sehr viele Leute. Und trotzdem kennen wir das alle. Sarah hat mehr auf ihren Verstand vertraut und ihre Logik als auf Gottes Wort. Vielleicht machen wir das auch manchmal. Oder Abraham hat mehr auf die Stimme eines Menschen gehört als auf das, was Gott ihm gesagt hatte. Das ist uns vielleicht auch schon mal passiert. Hagar hat gegen eine Autorität rebelliert, ist aus einer Situation weggelaufen. Manchmal verursachen wir unsere Misere ganz alleine. Oder, wie Hagar und Ismael, manchmal sind wir Opfer des Scheiterns anderer Menschen geworden. Wir sind nicht immer Verursacher. Aber egal, was für ein Scheitern wir erlebt haben, verursacht oder nicht, Gott sucht uns immer in unserer persönlichen Wüste auf. Und nicht nur einmal. Jedes Mal, wenn wir in der Wüste landen, kommt er. Weil er einen Plan und eine Aufgabe für uns hat. Und deshalb wird uns Gott auch befähigen und uns Gedeihen und Erfolg schenken. Dein Scheitern in einer Beziehung ist kein Scheitern als Mensch. Es betrifft den einen Bereich. Und deine Berechtigung als Mitglied in der Gemeinde und in der Familie Gottes liegt auch nicht in deiner intakten Ehe oder Familie. Es liegt auch nicht in deinem sündlosen Leben oder fehlerlosen Leben. Es liegt wirklich in Gottes Gnade über deinem Leben. Und unser Versagen und unser Scheitern überrascht Gott nicht. Es überrumpelt ihn nicht und er beruft nicht immer eine Krisensitzung ein, um mit den Engeln zu besprechen, wie sie das wieder lösen können. Weil er einen Plan hat. Er hat einen Plan mit dir und den hat er immer noch. Und ich möchte jetzt gern zum Schluss beten. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du viel größer und wunderbarer bist, als wir uns das manchmal vorstellen können. Du gibst so viel mehr und du bist so viel mehr. Und das wollen wir lernen. Das wollen wir lernen anzunehmen und in dem zu leben. Und ich möchte jetzt, Herr, in deinem Namen über jeden hier aussprechen und besonders über die aussprechen, die sich so als Gescheiterte fühlen, die das Gefühl haben, das habe ich nicht hingekriegt und wer bin ich jetzt noch? Ich spreche über dir aus, du bist wertvoll und geliebt. Gottes Vergebung gilt dir voll und ganz. Du musst sie nicht verdienen, du darfst sie annehmen und darin leben. Gott sieht dich und er hört dich, immer. Gott hat mit deinem Leben eine Absicht und er hat eine Aufgabe für dich. Und Vater, das nehmen wir an und wir danken dir dafür. Amen.